ARD.
We allege that Live Nation has illegally monopolized markets across the live concert industry in the United States for far too long.
Eventim entwickelt sich ja zunehmend mehr auch zum Veranstalter. Und ich glaube, das sollte man schon gut beobachten.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Freitag, der 24. Mai. Martin Spiller und Bruno Dietl hier.
Hallo. Man muss kein Swiftie, also Taylor Swift-Fan sein, um zu merken, Konzerttickets werden immer teurer. Adele hat 2 Shows in München diesen Sommer angekündigt. Einstiegspreis 70 Euro pro Karte. Es geht bis hoch auf 420 Euro pro Ticket. Da muss man entscheiden. Entweder ein paar Tage Urlaub oder eben eine Konzertkarte.
Die gerade beschworenen Swifties, die trifft es noch härter. Da reden wir für die Deutschland-Shows von 180 Euro Einstiegspreis und dann geht es hoch bis zu 500 Euro. Klar, 3 Stunden Konzert vom absoluten Superstar, aber ist das noch verhältnismäßig? Wenn man nach Konzertkarten sucht, hat man nicht nur hier in Deutschland das Problem, dass es nur wenige Plattformen dafür gibt und einen großen Platzhirsch, Eventim.
Ist in den USA aber ähnlich. Dort heißt der Konzertkartenmonopolist Ticketmaster und gehört zum einflussreichen Unterhaltungskonzern Live Nation.
Dieser Konzern Live Nation soll jetzt zerschlagen werden, denn er verkauft nicht nur Tickets, sondern betreibt auch alles drumherum. Diese Ankündigung sorgt gerade für ein ziemliches Erdbeben in der Live- und Unterhaltungsbranche.
Was für Auswirkungen dieses Verfahren auf die weltweite Konzertbranche haben könnte, das klären wir heute.
Und wir gucken uns bei den News Junkies auch an, warum der Ticketriese Eventim hier in Europa eine ähnliche Macht hat wie Live Nation in den USA.
Ja, Konzertkarten kaufen macht keinen Spaß mehr. Das mag bei kleineren Acts in kleinen Clubs noch gehen. Konzert entdeckt, Karte für den Club gekauft, fertig.
Ja, aber sobald die Bands oder Künstler etwas größer werden, wird der Kauf so einer Konzertkarte zu einer Art Glücksspiel. Wir haben gerade schon die Beispiele Adele und Taylor Swift genannt. Da ist der Andrang auf die Tickets natürlich extrem.
Ja, und das nutzen alle aus, die mit diesen Shows zu tun haben. Klar, die Künstler, die Labels. Und am allermeisten die Ticketplattformen.
Beispiel Taylor Swift. 7 Konzerte dieses Jahr in Deutschland in Gelsenkirchen, Hamburg und München.
Da mussten sich ja die Fans schon dafür registrieren, um überhaupt eine Benachrichtigung zum Verkaufsstart zu bekommen. Das muss ich mal vorstellen.
Das war aber noch keine Garantie dafür, dass man beim Vorverkauf mitmachen konnte. Das konnten wiederum nur ausgewählte Fans. Alle anderen kamen auf die Warteliste.
Und wer vorher nicht registriert wurde, der hat 0 Chance auf Tickets. Und dann kommt ja noch dieses Dynamic Pricing dazu. Das kennen wir eigentlich bislang so von Flugtickets oder Hotels. Je höher die Nachfrage, je näher man am Flug- oder Reisetag ist, desto höher werden die Preise. Selbst das Wetter, der Shop, wo man die Tickets kauft oder sogar das Betriebssystem des Gerätes, können für die Preise eine Rolle spielen.
Und das gibt es inzwischen auch bei Konzerttickets. Da sind die Konzerttickets zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich teuer. Das hat die Verbraucherzentrale NRW bestätigt. Ticketmaster hat dem Deutschlandfunk gesagt, dass sie das hier bei uns schon seit 2018 so machen.
2022 hat Ticketmaster das für Konzerttickets in den USA eingeführt. Und ja, da hat dann eine Bruce Springsteen-Karte mal eben $5,000 gekostet. Er selbst, der Boss, der hat das zwar nicht direkt befürwortet, aber gemeint, naja, das würden jetzt eben alle so machen.
Und dabei sind ja die Normalpreise für Konzerttickets eh schon deutlich gestiegen. Woran liegt das eigentlich? Das hat Johannes Ewerke im SWR erklärt. Er ist Geschäftsführer vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.
Konzertticket insgesamt für Festivals, aber auch für einfache Konzerte sind deutlich gestiegen. Es ist ein sogenannter Superstar-Market, die Musikbranche insgesamt, also ein Markt, in dem einzelne SpitzenkünstlerInnen den Großteil des Umsatzes machen, eine hohe Attraktivität haben, viele, viele Menschen anziehen. Das kann man jetzt toll sehen bei solchen Touren wie Taylor Swift oder Ed Sheeran. Das trifft aber nicht alle in der Branche. Also die Kleinen und die Mittleren haben hier und auch in den USA zu leiden unter Kostensteigerungen, unter Kaufzurückhaltung. Es ist ja so, dass wir eine sehr lange und sehr komplexe Wertschöpfungskette haben, in der die Veranstalter am Ende alle Kosten der Gewerke, die vorgeschaltet sind, einsammeln und müssen das am Ende in der Gesamtkalkulation auf die Tickets legen.
Diese allgemeine Inflation hat dazu geführt, dass die Kosten in der Live-Branche um mehr als 30% gestiegen sind, schätzt Ewerke. Das liegt an höheren Ausgaben für Transport, für Gagen, für die Technik, vor allem aber an gestiegenen Personalkosten in Clubs und auf den Tourneen. Denn die Branche muss Leute besser bezahlen, um sie nach der Corona-Krise entweder zu halten oder auch wieder reinzuholen. Komplett an uns Konzert- und Festivalgänger weitergeben, kann die Branche diese Preise so nicht.
Wir sehen Kostensteigerungen, die wir jetzt über alle Gewerke verteilt, mal ganz pauschal mit so um die 30% ansetzen würden. Und gleichzeitig können wir diesen starken Anstieg nicht unmittelbar an die Käuferinnen und Käufer weitergeben. Also steigen die Ticketpreise im Moment pauschal über alles betrachtet um circa 15% an. Und daran sehen Sie schon, dass wir gerade in eine gefährliche wirtschaftliche Situation reinlaufen, wenn wir nicht an der Kostenschraube drehen können.
Warum die Branche das nicht voll weitergeben kann? Weil es jetzt schon mit der Inflation der letzten Monate so eine gewisse Zurückhaltung gibt. Die Leute sparen bei Konzertbesuchen. Darunter leiden vor allem die Kleinen, sagt Johannes Ewerke vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.
Die Situation im Moment gerade birgt die Gefahr, dass der sogenannte Circle of Life unterbrochen wird. Circle of Life, darunter verstehen wir, dass selbst die größten Künstler irgendwann einmal klein angefangen haben, als kleiner Club-Act an einem Dienstagabend irgendwo auf dem Land und dann ein Jahr später, zwei Jahre später oder fünf Jahre später große Arenen füllen. Die kleinen Veranstalter, die kleinen Bühnen sind die, die den Humus bilden, aus dem irgendwann die großen Stars entstehen. Und wenn wir ein sehr breites und sehr offenes Kulturangebot in Deutschland wollen, was unserer breiten und offenen Gesellschaft auch entspricht, dann müssen wir ein bisschen darauf achten, dass gerade in dem Mittelfeld und in dem Unterbau unser Konzertleben nicht einbricht. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Branche, dass es das Klein und das Groß nebeneinander gibt. Und deswegen haben wir ein besonderes Augenmerk im Moment auf den kleinen Festivals, auf den kleinen Veranstaltungen, die wirtschaftlich ein bisschen unter der aktuellen Situation und den Preisanstiegen zu leiden haben.
Ja, und wo die kleinen und mittelgroßen Bands und Veranstalter leiden, da profitieren die Dickschiffe der Branche. In den USA will sich die Regierung das nicht länger angucken.
In den USA gibt es einen absolut dominanten Riesen in der Konzertbranche, Live Nation. 2010, also vor 14 Jahren, hat dieser Konzern Ticketmaster übernommen. Damals haben die US-Kartellbehörden kein Problem in der Übernahme dieser Ticketplattform gesehen.
Ja, damals. Das hat sich geändert, denn seit 2 Jahren schon laufen Ermittlungen gegen Live Nation und seine Plattform Ticketmaster.
Auslöser damals war der Vorverkauf für eine Taylor Swift-Tour. Der lief nur über Ticketmaster. Deren Server sind unter dem Ansturm zusammengebrochen. Ticketmaster hat gesagt, Bots hätten die Seiten überschwemmt, um sich Tickets für den illegalen Weiterverkauf zu sichern. Dieser Weiterverkauf übrigens ja auch ein Riesenproblem der Branche.
Ja, und für Fans war das eine Katastrophe. Die haben dann erst in so virtuellen Schlangen von mehreren 10.000 Leuten gewartet, bis der Vorverkauf komplett abgebrochen werden musste.
Wer weiß, ob der Justizminister Garland selbst in einer dieser Schlangen hing. Er gilt als bekennender Swiftie und hat gestern dann verkündet, dass das US-Justizministerium zusammen mit 30 Bundesstaaten eine Kartellklage gegen Live Nation einreicht.
Earlier today, the Department of Justice, joined by 29 states and the District of Columbia, sued Live Nation Entertainment and its wholly owned subsidiary Ticketmaster.
Das Ziel dieser Klage, die Aufspaltung von Live Nation und Ticketmaster. Technische Pannen, überzogene Gebühren für Fans, anhaltende Kritik auch von Musikern. Der Justizminister sagt, dass Live Nation seine Monopolstellung viel zu lange ausgenutzt und sogar noch aktiv verstärkt hat.
Ich finde besonders beeindruckend, was er zur Marktmacht von Live Nation und Ticketmaster konkret gesagt hat. Die beiden Firmen sind allgegenwärtig im Live-Geschäft in den Staaten, kontrollieren rund 80% der US-Ticketverkäufe, managen 400 Künstlerinnen und Künstler direkt, haben mehr als 60% der Konzertagenturen unter ihrer Kontrolle und ihnen gehören 60% der großen Konzerthallen in den USA.
Live Nation Ticketmaster has made itself ubiquitous in the live entertainment industry. It controls at least 80% of primary ticketing at major concert venues. It directly manages more than 400 artists and controls more than 60% of concert promotions across the country. And it owns or controls more than 60% of large amphitheaters in the United States.
Was das konkret heißt? Eigentlich hatte das US-Justizministerium Live Nation bei der Übernahme von Ticketmaster 2010 vorgeschrieben, 10 Jahre lang keine Sanktionen gegen Konzertveranstalter und Konzertorte zu verhängen, die Ticketmaster nicht nutzen wollen. Und was ist passiert? Offenbar genau das. Veranstalter, Clubs und Hallen wurden von Live Nation dafür bestraft, wenn sie Tickets nicht über Ticketmaster verkaufen wollten. Beispielsweise indem von Live Nation gemanagte Acts dann dort nicht auftreten durften.
Klingt so ein bisschen nach Erpressung. Live Nation hat in den letzten Wochen wohl hinter den Kulissen noch versucht, diese Klage abzuwenden. Keine Chance. Die Reaktion jetzt von Live Nation auf den Versuch, sie zu zerschlagen. Sie nennen die Ankündigung vom US-Justizministerium einen kurzlebigen PR-Coup. Die Klage werde die Probleme nicht lösen. Live Nation behauptet, der Marktanteil und die Gewinnspanne von Ticketmaster würden wegen des Wettbewerbs stetig schrumpfen.
Wir haben heute auch noch eine krasse Zahl zu Live Nation gefunden. Der Live Nation CEO, der hat 2022 5.414 Mal so viel verdient wie ein Angestellter seiner Firma. Die Studie hat den Gap zwischen Durchschnitts- und Managergehältern in insgesamt 500 börsennotierten US-Unternehmen untersucht. Nirgendwo war der Unterschied so groß wie bei Live Nation. Der CEO, Michael Rapino, der hat 2022 übrigens $139 Millionen kassiert.
Allein im ersten Quartal jetzt, 2024, hat Live Nation seinen Umsatz um 20% gesteigert. Die haben einfach mal weltweit $3.8 Milliarden gemacht. Und auch in Deutschland gibt es eine Live Nation-Tochter, geführt vom bekannten Konzertveranstalter Marek Lieberberg. Die kümmern sich unter anderem um die Shows von Adele, Billie Eilish, Coldplay, Dua Lipa, Helene Fischer, Justin Timberlake, Metallica, Olivia Rodrigo, Vanessa Mai und so weiter.
Nun gibt es Live Nation ja nicht nur in den USA. Mittlerweile ist das Unternehmen auch bei uns in Deutschland aktiv, hat aber keine vergleichbare Stellung.
Noch nicht, ne? Also die Tochter Ticketmaster versucht in Deutschland auch immer mehr Fuß zu fassen mit Festivals wie dem Melt, dem Full Force oder auch dem Splash.
Ja, dafür hat aber ein anderes Unternehmen eine durchaus vergleichbare Stellung. Insofern ist die Situation dann doch nicht so ganz unähnlich. Eventim oder CTS Eventim habt ihr bestimmt schon mal gehört. Irgendwo.
Wenn ihr in eurem Leben schon mal Tickets gekauft habt. Genau. Sag mal, wofür steht dieses CTS eigentlich?
Computer Ticket Service, musste ich aber auch nachschauen. Also Eventim ist jedenfalls der Platzhirsch auf dem deutschen Markt. Egal ob für Konzerte oder auch Sportveranstaltungen, mehr als 60% soll der Marktanteil betragen. Es gibt zwei große Sparten. Bekannt ist der Name natürlich durch eben den Ticketverkauf. Der ist auch besonders lukrativ, erzählt Sami Kamis vom BR. Der gehört zu einem Rechercheteam, das sich Eventim genauer angesehen hat.
Wenn man sich alleine das letzte Jahr anschaut, dann hat Eventim da einen Umsatz im Bereich Ticketing von 500 Millionen Euro gemacht. Und fast die Hälfte davon sind Gewinn vor Steuern. Ich habe das meinen Kollegen erzählt aus der Wirtschaftsredaktion und der hat nur gesagt, wow, grundsolides Unternehmen. So eine Rendite, solche Zahlen sind kein Normalfall. Es gibt wirklich wenig Firmen, die derart profitabel wirtschaften wie Eventim in diesem Bereich.
Eigentlich auch nicht verwunderlich. Also ich meine, was haben die denn für Kosten? Da muss ja kein Verkaufsbüro bezahlt werden. Ticketdruck?
Na eben nicht. Drucken musst du selbst. Es gab ja sogar mal eine Print-at-Home-Gebühr.
Genau, die wurde aber, glaube ich, untersagt, ne? Aber es sind verschiedene Gebühren, die Eventim auf den Ticketpreis erhebt. Laut den Kollegen vom BR machen die bei einem Ticketpreis von 36 Euro beispielsweise so 17% aus.
Ja gut, klingt erstmal jetzt nicht so viel, aber hochgerechnet auf Hunderttausende von Tickets.
Andere machen es billiger, nur wo sind die? Also mittlerweile ist ja die Konkurrenz überschaubar geworden, was eben auch daran liegt, dass Eventim den Markt regelrecht leerfegt. Viele Händler sind verschwunden, Ticket Online, Ticket Corner, gab es alles mal. Ne?
Leer kauft, ne? Ärgerlich genug. Jetzt kommt nämlich das eigentliche Problem. Eventim verkauft nicht nur die Tickets, Eventim liefert auch gleich den Content. Das Unternehmen hat nämlich auch die Mehrheit an diversen Konzertveranstaltern, an 34 Veranstaltern in 15 Ländern, die heißen dann Semmel, FKP Scorpio, Veranstalter unter anderem vom Hurricane und auch vom Southside Festival.
Ja, wo wir bei Festivals sind, auch der Veranstalter von Rock am Ring ist dabei. Also zig Beteiligungen insgesamt, ein riesiges Geflecht.
Genau, und damit wird auch der meiste Umsatz gemacht, 1,4 Milliarden von insgesamt 2.
Wobei dabei natürlich ein bisschen mehr an Kosten entstehen als zum Beispiel beim Betreiben eines Servers für den Ticketverkauf. Also die Gewinne sind nicht ganz so üppig. Nun hängen ja aber Ticketverkauf und Konzert selbst schon irgendwie zusammen. Also Eventim deckt dadurch die ganze Wertschöpfungskette vom Zuschauer bis zum Künstler ab.
Na, noch mehr. Da kommen ja noch einzelne Veranstaltungsorte dazu und keine Unbekannten. Die Berliner Waldbühne, die Kölner Lanxess Arena, die größte Indoor-Location in Deutschland, gehört alles zu Eventim.
Experten reden deshalb von Anzeichen einer vertikalen Marktintegration. Viele sagen an diesem Unternehmen, das hat so eine Macht, da führt eigentlich kein Weg mehr vorbei.
Oder wie Daniel Zimmer, Professor für Kartell- und Wettbewerbsrecht an der Uni Bonn, es in der FAZ gesagt hat, je mehr Künstler eine Plattform unter Vertrag hat, desto erfolgreicher wird sie auf der anderen Marktseite bei den Käufern der Karten.
Also Erfolg führt zu mehr Erfolg.
Ja, und das ist so eine Spirale. Wegen dieser Power arbeiten eben wiederum auch viele Künstler gerne mit Eventim zusammen. Auch für die Mitglieder der Hip-Hop-Gruppe Fanta 4, die Fantastischen Vier. Für die war Eventim einfach der spannendste Partner.
Ja, und zwar für ihre Booking-Agentur 4Artists. Die hatten die Fantas in den 90ern schon gegründet. Die vertrat dann immerhin so 300 nationale und internationale Künstler. Trotzdem wollten sie irgendwann diese Agentur verkaufen an Eventim. Und Eventim wollte sie auch kaufen. Aber das Kartellamt, das hat den Deal untersagt. Soweit so gut. Bis dann plötzlich ein Mitarbeiter nach dem anderen 4Artists verließ und anheuerte bei einer Agentur namens All Artists Agency. Tja. Und wem gehören 51% dieser Agentur?
Naja, Eventim.
Genau. Und Eventim selbst wollte sich gegenüber den Kollegen vom BR dazu nicht äußern, aber Fanta-Rapper Smudo.
Innerhalb von 3 Monaten ist der gesamte Laden abgeflossen in einen neuen Laden, der von jemandem gemacht wurde, dem das Kartellamt gesagt hat, er soll es nicht machen. 22 Millionen Euro. Bam!
Rechtlich war da nichts zu machen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren im April 2021 eingestellt. Nach den durchgeführten Ermittlungen bestehe kein hinreichender Tatverdacht gegen die Beschuldigten.
Auch das Bundeskartellamt hat sich das angeschaut. Aber
das ist nichts, was anmeldepflichtig ist. Das ist auch nichts, was Sie überprüfen können. Wir haben uns das angesehen, aber in dieser Form sind wir da nicht rangekommen letzten Endes. Ja, es ist ein ärgerlicher Vorgang.
Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mund.
Übrigens, falls ihr mehr zu dieser wirklich guten Recherche des Bayerischen Rundfunks sehen wollt, könnt ihr gucken in der Reihe Dirty Little Secrets. Zwar in Folge 3 mit dem Titel Die verschwundene Firma gibt's in der ARD Mediathek.
Warum ist das Kartellamt bei uns eigentlich so machtlos? Warum geht es nicht, wie wir vorhin schon gehört haben, so wie in den USA?
Fragt sich auch Berthold Seliger, der ist unabhängiger Konzertveranstalter und der hat auf X, formerly known as Twitter, geschrieben: Ich warte auf einen deutschen Justiz- oder Wirtschaftsminister, der postuliert, es ist an der Zeit, CTS Eventim zu zerschlagen. Was im kapitalistischsten Staat der Erde möglich ist, könnte doch eigentlich ...
Nicht ganz so drastisch. Alexander Endres, der ist Professor für Musikbusiness an der Popakademie Baden-Württemberg. Er sieht noch kein Monopol bei Eventim, aber
man muss auf jeden Fall einen schärferen Blick auf diesen ganzen Ticketingmarkt werfen, meines Erachtens, und da auch vielleicht einfach mit einem wettbewerbsrechtlichen Blick mal rangehen an das ganze Thema. Das große Problem erscheint mir, wenn es Firmen gibt, die immer weiter und immer größer wachsen und vielleicht tatsächlich das Ganze auf eine Monopolsituation hinausläuft, dass unter der Situation eben sozusagen die vollständige Wertschöpfungskette im Konzertmarkt eben leidet. Eine Firma gibt sozusagen den Takt vor und alle anderen müssen im Grunde genommen danach agieren.
Einige hoffen dabei auf eine Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung. Die Regierung, die hat sich schon darauf geeinigt. Bisher nämlich musste ein Missbrauch der Marktmacht vorliegen, damit das Kartellamt einschritt. In Zukunft soll eine Störung des Wettbewerbs ausreichen.
Das heißt, das Kartellamt könnte sich zum Beispiel die Konzertbranche ansehen und im äußersten Fall dann auch Unternehmen verpflichten, Anteile zu verkaufen. Das sagt auch Ruprecht Potzu, ein Professor für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Er hat wörtlich im BR gesagt, Eventim hat eine Stärke und damit auch ein Druckpotenzial auf andere, die für Märkte selten sind.
Wo wir bei den juristischen Dingen sind, es gibt inzwischen auch Klagen vor Gericht gegen Eventim, aber die beziehen sich auf einzelne Praktiken. Derzeit zum Beispiel eine Musterfeststellungsklage des Bundesverbands Verbraucherschutz. Da geht es um die Rückzahlung von Buchungsgebühren.
Genau. Denn gibt es bei abgesagten Konzerten oft nicht den gesamten Preis zurück, wie man denken könnte? Nee, Eventim behält dann bestimmte Komponenten ein.
Eventim selbst hält die Klage für unbegründet.
Klagen ist das eine, aber was kann ich tun, wenn es um den Ticketkauf geht? Komme ich da jetzt gar nicht an Eventim vorbei?
Ja, es gibt schon noch andere Anbieter. Dice zum Beispiel versucht sich als unabhängige Ticketalternative aufzustellen. Das Ganze in einer App, bei der die Tickets nicht, wie ja sonst vielfach der Fall, so für überteuerte Preise weiterverkauft werden können.
Koka 36, auch eine unabhängige Alternative hier aus Berlin.
Ja, und was man sonst tun kann, ich sag's nicht gerne, aber auch im Extremfall nicht mitmachen. Also keine 400 Euro für ein einzelnes Konzert bezahlen. Keine Platin-Tickets, keinen Golden Circle und was es alles gibt.
Oder nicht ins Konzert gehen? Die Frage ist, was das Publikum mitmacht. Übrigens auch für die kartellrechtliche Beurteilung. Jurist Zimmer in der FAZ, wer Hunderte von Euro für eine nicht gerade lebenswichtige Leistung, also eine Konzertkarte, ausgibt, wirkt bereitwillig an der eigenen Ausbeutung mit, so der Jurist.
Ich muss aber auch dazu sagen, wenn es um zu hohe Ticketpreise geht, nicht alles liegt an den großen Playern. Daran erinnert auch Alexander Endres.
Man muss immer wieder vor Augen halten, dass es sich hier um einen Markt handelt. Es handelt sich um Produkte. Es handelt sich darum, dass es Geld kostet, so etwas zu veranstalten bzw. so etwas anzubieten. Und es gibt Menschen, die davon leben und die ihren Unterhalt davon bezahlen müssen. Und insofern muss man vielleicht auch einfach mal akzeptieren, dass bestimmte Sachen teurer werden oder bestimmte Dinge eben nicht mehr im Bereich des Leistbaren sind für den Einzelnen.
Das waren die News Junkies für diese Woche. Martin Spiller und Bruno Dietl wünschen euch ein schönes Wochenende.
Bis dann. Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.